Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Zur Heiligsprechung von Anna Schäfer. Mein Blick zum Kreuz und Tabernakel, das ist der Titel unserer Sendung heute. Zu Gast bei uns Pfarrer Fritz May aus Langenfeld. Heute Morgen, am 21. Oktober 2012, wurde Anna Schäfer von Mindelstetten zusammen mit 6 anderen Seligen durch Papst Benedikt XVI. Heilig gesprochen. Die Heilige Messe haben wir aus Rom übertragen, vielleicht waren Sie ja auch mit dabei. Durch diesen feierlichen Akt, den Sie jetzt noch einmal hören können, zählt Anna Schäfer zu den Heiligen, die in der ganzen Welt jetzt verehrt werden können.
Ad honorem sanctet individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholice, et vitae Christiane incrementum, auctoritate Domine nostri Jesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, matura deliberazione prehabita, et divina opes epios implorata, ac deplorimorum fratum nostrum consilio, viatus, Jacobum Berthieu, Petrum Calungsod, Johannem Baptistam Pia Marta, Mariam Amonte Carmelo Salesi Barangeras, Mariam Annam Cope, Katharinam Tecat Vitra, et Annam Schäfer, Sanctus esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eius in universa ecclesia, inter sanctus pia devotione reculi debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Ich wiederhole Ihnen auf Deutsch, was der Papst gesagt hat. Zur Ehre der allerheiligsten Dreifaltigkeit, zum Ruhm des katholischen Glaubens und zur Vertiefung des christlichen Lebens bestimmen wir und legen Kraft der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, sowie Kraft unserer apostolischen Autorität nach reiflicher Überlegung, intensivem Gebet, um göttlichen Beistand und auf den Rat vieler unserer Bischöfe, Brüder im Bischofsamt hin fest, dass die seligen Jacques Berthieu, Pedro Calungsod, Giovanni Battista Pia Marta, Maria Carmen Salesin Barangueras, Marian Cope und Katharina Tegaguita und Anna Schäfer Heilige sind, die wir in das Verzeichnis der Heiligen aufnehmen. Wir setzen fest, dass sie in der ganzen Kirche in frommer Andacht als Heilige verehrt werden, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Durch ihr dreifaches Amen hat die Gemeinde ihre Zustimmung zur heiligen Verehrung zum Ausdruck gebracht.
Anna Schäfer aus Mindelstetten hat 1882 bis 1925 gelebt. Mindelstetten liegt in Bayern zwischen Regensburg und Ingolstadt. 1972, also vor 40 Jahren, wurde der Prozess der Seligsprechung eröffnet und nach eingehender Prüfung wurde sie 1999 selig gesprochen. Und wie gesagt, heute am 21. Oktober 2012 wurde sie heilig gesprochen. Anna Schäfer ist eine Glaubenszeugin aus der Diözese Regensburg, die 24 Jahre durch Krankheit und Leiden ans Bett gefesselt war, aber darin unaufhörlich im Glauben, der Hoffnung und in der Liebe so gewachsen ist, dass sie ein Licht für viele Menschen war und ist. Papst Benedikt sagte in der Predigt über sie:
Aus Mindelstetten wollte als Jugendliche in einen Missionsorden eintreten. Da sie aus einfachen Verhältnissen stammte, versuchte sie die nötige Aussteuer für die Aufnahme ins Kloster als Dienstmagd zu verdienen. In dieser Stellung erlitt sie einen schweren Unfall mit unheilbaren Verbrennungen an den Beinen, der sie für ihr ganzes weiteres Leben ans Bett fesselte. So wurde das Krankenlager zur Klosterzelle und das Leiden zum Missionsdienst. Sie haderte zunächst mit ihrem Schicksal, verstand ihre Situation dann aber als einen liebevollen Ruf des Gekreuzigten in seine Nachfolge. Gestärkt durch die tägliche Kommunion wurde sie zu einer unermüdlichen Fürsprecherin im Gebet und zu einem Spiegel der Liebe Gottes für viele Ratsuchende. Ihr Apostolat des Betens und des Leidens, des Opferns und des Sühnens sei den Gläubigen in ihrer Heimat ein leuchtendes Vorbild. Ihre Fürbitte stärke die christliche Hospizbewegung in ihrem segensreichen Wirken.
Beim Angelus fügte Papst Benedikt noch hinzu:
In das Herz Gottes hineinschauen, das hat die heilige Anna Schäffer in ihrer Leidenswerkstatt gelernt. Dabei durfte sie erkennen, dass die Liebe Gottes einen Trost gibt, der noch größer wird, wenn man ihn auch anderen schenkt. Die neuen Heiligen mögen uns durch ihr Vorbild und ihre Fürsprache im Glauben stärken und helfen, dass auch wir Zeugen und Verkünder des Evangeliums sind.
Soweit die Worte von Papst Benedikt XVI. Heute Morgen. Können Sie sich vorstellen, dass Anna Schäffer trotz ihrem Leiden gesagt hat, sie wolle mit niemandem tauschen? Woher nahm sie ihre Kraft, ihre Zuversicht, dass sie so etwas ehrlichen Herzens behaupten konnte? In ihren Aufzeichnungen findet man den Grund ihres inneren Glücks. Da sagt sie: O Jesus, wie glücklich ist das Herz, das dich liebt und das dich stets zu finden weiß in der heiligen Eucharistie. Und an anderer Stelle sagt sie: In Leiden und Widerwärtigkeiten ist mein Blick zum Kreuz und zum Tabernakel. Es lebe das Kreuz, es lebe Jesus in der heiligen Eucharistie. Dieses Zitat von Anna Schäffer drückt ihre tiefe Spiritualität aus, mit der wir uns heute beschäftigen. Es bildet auch den Titel unserer Sendung. Wer genau dieser Heilige ist, wie sie uns zeigen kann, wie man zu einem erfüllten, glücklichen Leben kommen kann, trotz oder gerade in Leid, das erfahren Sie heute hier bei Radio Horeb. Und eingeladen dazu haben wir Pfarrer Fritz May aus Langenfeld in der Diözese Köln, der sich mit Anna Schäffer aufgrund ihrer Heiligsprechung besonders beschäftigt hat. Grüß Gott, Herr Pfarrer May.
Ja, grüß Gott Ihnen, grüß Gott allen daheim.
Pfarrer May, Sie haben heute Morgen die Heilige Messe in Rom auch mitverfolgt. Hat Sie da etwas besonders berührt?
Ja, wie der Heilige Vater sagt, was Sie eben gerade eingespielt haben, da wird das Leiden zum Missionsdienst. Heute ist der Missionssonntag und das ist auch kein Zufall. Und dass wir das so ernst nehmen, die Anna, ich habe durch das Studium die Anna so lieb gewonnen, das ist so eine große Heilige. Und was ich gerne wirklich heute möchte, ist, dass dieses, was man Zufälle nennt, was so wie selbstverständlich geschieht, wie der Heilige Vater sie gerade heute heilig gesprochen hat, und zwar heilig gesprochen, das heißt, sie der ganzen Weltkirche auf den Leuchter gestellt hat, um wirklich, dass dieses Licht leuchtet, dass diese ihre Mission wirklich wirkt. Genau wie Kleines Theresien dann eben sagte, sie wollte auch Missionarin werden und die kam nie aus ihrem Klösterchen raus. Und so die Anna doch genauso, sie wollte Missionsschwester werden. Und jetzt, wenn man sich das überlegt, 100 Jahre später, wie dann sie so kräftig wirkt auf der ganzen Welt, das ist so schön. Und zwar genau in der Tiefe, in der sie auch gelebt hat und mit der Kraft, ja, mit der Dynamik, mit dieser Hingabe, mit dieser Ernsthaftigkeit, nämlich aufgrund des Leidens. Und wenn man das auch noch koppelt mit den Texten von heute aus der Heiligen Schrift, wenn man dann sieht, Jesaja 53, er rettete den, der sich als Sühnopfer hingab. Und wie Jesus dann den Jüngern sagt, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und genau da hinein passt dieses Bild exakt zusammen mit der Anna an dem heutigen Tag. Und das ist, was ich gerne, was ich mir so wünsche, meine Lieben, dass Sie das heute so spüren. Denn jeder von uns trägt doch sein Kreuz. Jeder von uns. Jeder von uns hat doch Leid in der Familie. Jeder von uns hat doch irgendwas, was ihm schwerfällt. Das ist doch ein Thema, das ist ja so ein heißes Eisen, dass wir da ja gar nicht die Zeit haben und die Muße, da mal dran zu gehen. Weil wir dann nämlich dann unser Leid sehen und denken, ach, oder wenn wir dann das Leid des anderen mal sehen, denken wir noch mehr, ach. Nein, dass wir heute durch diese Stunde in eine Normalität hineinkommen, im Umgang mit dem Leiden, dass wir wirklich quasi dann aus dieser Stunde herauskommen und sagen, das ist ganz normal. Denn der Heilige Vater hat da war er noch kein Heiliger Vater. Und zwar ich habe zuerst gedacht, das wäre der Nachbereitungs-, der Dankgottesdienst von der Seligsprechung von der Anna. Nee, das war der Vorbereitungsgottesdienst zur Seligsprechung von der Anna 1999. Das war am 6. März. Und dann spricht er da von Paulus und von der Anna. Ja, wirklich, von Paulus und von der Anna. Und sagt er, denn Leid und Menschsein sind untrennbar. Ja, das Leiden zu lernen und sich darin zu finden, denn Leid und Menschsein sind untrennbar. Wenn wir hier am Ende des Vortrages Zeit haben, muss ich Ihnen davon noch einiges mitteilen. Dieses Selbstverständliche des Leidens, dieses Natürliche des Leidens, das heißt aber nicht dieses falsch verstandene Leiden. Denn ich kenne das ja auch so, wenn man dann eben immer so diese Frömmigkeit drüber legt, aber in Wirklichkeit in meinem Herzen so ein schreiendes Nein ist zu der Situation, die ich dann da habe. Ich kann zu einem Schmerz nicht direkt Ja sagen, kann kein Mensch, hat die Anna auch nicht. Das haben die anderen auch nicht, auch nicht der Maître Bon und auch die anderen nicht. Ja, das mussten die auch alles erlernen. Aber genau die Zeit bekommen wir doch auch. Und genau in der Schule sind wir auch. Denn wir sind in derselben Liebe wie diese Menschen auch. Wir sind in derselben Liebe wie diese Herzen auch. Wir haben dieselbe Eucharistie wie diese Seelen auch. Wir sind derselbe Leib Christi wie die Anna auch. Derselbe Leib Christi, dieselbe Liebe, dieselbe Gemeinschaft. Und da möchte ich gerne hin, dass wir uns heute so freistrampeln, dass wir wirklich zu diesem lebendigen Kern der Liebe kommen, was dahinter steckt.
Anna Schäffer, ab heute eine Heilige. Ich glaube, für viele ist Anna Schäffer noch gar nicht bekannt. Es gibt natürlich immer welche, die schon mit ihr vielleicht verbunden sind im gewissen Sinn, aber für viele ist das heute vielleicht eine neue Freundin, möchte ich fast sagen, eine neue richtig. Persönlichkeit genau, in der Kirche, ja. Um sie kennenzulernen.
Ja.
Dann sind wir gespannt auf Ihren Vortrag.
Ich auch. Denn, meine Lieben, das ist wirklich eine neue Freundin. Die möchte ich Ihnen an die Hand geben. Sie kommt aus unseren Reihen. Wenn wir jetzt so einen unheimlich wohlklingenden Namen aus dem Ausland hätten, dann würden wir dahin schmilzen. Es ist unsere Anna. Unsere Anna. Und dass ich auch nicht im Geringsten so in dieses Mitleid, dass sie denkt, ach, die Arme hatte den Unfall. Ja, die hatte den Unfall. Und wie viele, die sie jetzt dabei sind, haben auch so eine Unfälle gehabt. Und wir wissen es nicht. Und wir wissen es nicht. Und es wird nie einer wissen. Obwohl wir uns gerade alle hören. Und also dieses ganz auch im Verborgenen, das passt alles. Alles so die Gotteshandschrift. Denn zu Lebzeiten eben verborgen zu sein, sowas liebt ja Gott. Das war bei Christus ja auch. Dass wir aber dann doch unseren Weg gehen und dass wir das auch erlernen, diesen Weg. Und genau wie unser Heiliger Vater, so unauffällig aus unseren Reihen, ja, aus unserem Lande, dass er dann diesen Dienst übernimmt, so ganz unauffällig und doch wirksam für die ganze Welt. Und so ist unsere Anna auch, ganz unauffällig, aber wirksam für die ganze Welt. Und vom Lebenslauf her ist es eigentlich ganz schnell erklärt, wie eben gehört, dass sie im Februar, 18. Februar 82, also genau vor 130 Jahren, gerade mal 130 Jahre, sie ist also geboren, da war kleine Theresien 8 Jahre, ne, also im Alter von Theresien, Therese von Lisieux. Und in Mindelstetten, also bei zwischen Ingolstadt und Regensburg, also im Bistum Regensburg, ist sie geboren und eben halt arm groß geworden. Und dann wollte sie eben tatsächlich Missionsschwester werden. Aber es kommt etwas dazu, was sie direkt am 12. April 93, das war also mit 11 Jahren, da hat sie etwas gemacht, das war schon heftig, da sagt sie, Vorsatz bei der ersten heiligen Kommunion, o lieber, Original, O lieber guter Jesus, heute bei meiner ersten heiligen Kommunion weihe und opfere ich dir mein Herz und meine Seele. Verlass mich nicht, o du lieber Jesus, auf dieser Pilgerfahrt und mache mit mir, was du willst. Ich will auch immer recht brav sein und folgen, damit ich dir, o lieber Jesus, recht viele Freuden machen kann. Ich will dir, o guter Papa Jesu, Sühne leisten, und wenn du willst, o guter Papa Jesu, lass mich ein Sühnopfer werden. Für alle Unehre und Beleidigungen, welche wider dich, o guter Jesus, dann ist eine Klammer, dir empfehle ich auch, o guter Jesus, meine lieben Eltern und Geschwister, besonders jenes schwere Anliegen. Ich empfehle dir auch meinen Beichtvater, alle meine Freunde und Feinde. Ich will brav sein und folgen. Geschrieben am 12. April 1893, erneuert im Jahre 1914. Meine Lieben, diese Anrede habe ich auch noch nie gehört. Ich will dir, o guter Papa Jesu, Sühne leisten. Ist das nicht ein Vertrauen? Was schwingt da schon im Herzen von der kleinen Anna mit 11 Jahren? Ja, also meine fünfte Klasse. Mit 11 Jahren, o guter Papa Jesu, Sühne leisten. Wenn du willst, o guter Papa Jesu, lass mich ein Sühnopfer werden. In dieser Hingabe. Und dann, wie wir es gehört haben, macht sie sich auf zum Dienst als Magd. Und dann hatte sie einen Traum. Da heißt es, im Jahre 1898, also dann war sie schon gerade 16. Im Juni 98 hatte ich einen seltsamen Traum. Eigentlich bezeichne ich es als Traum, weil ich mich nicht anders hierüber auszudrücken vermag. Ich war noch nicht zu Bette gegangen und der Mond schien so hell in mein Kämmerlein. Ich betete mein Nachtgebet und es war 10 Uhr abends. Als ich bereits fertig war, wurde es auf einmal ganz dunkel um mich und ich fürchtete mich deshalb recht sehr. Auf einmal wurde es wieder blitzehell vor mir und es stand eine Gestalt vor mir. Dieselbe war angetan mit einem blauen Kleid und einem roten Überwurf. Gerade so, wie die Apostel angezogen waren oder wie ich sie schon oft auf Bildern und Abbildungen Jesu des guten Hirten sah. Er hatte auch einen Rosenkranz in der Hand, sprach auch zu mir vom Rosenkranz beten und dass ich nicht 20 Jahre alt würde und dann müsste ich vieles, vieles leiden. Auch sprach jene Gestalt, dass ich viele Jahre vieles leiden muss und sprach auch eine Zahl hiervon aus, die ich aber nicht mehr wusste, auch schon gleich nicht mehr, als die Gestalt verschwunden war, denn ich war vor Zittern und Furcht so erregt und auch gleich darauf wusste ich vieles nicht mehr, was jene Gestalt noch alles sagte. Es war darauf wieder ganz hell, denn der Mond warf seinen milden Schimmer die ganze Nacht in mein Kämmerlein. Ich konnte die ganze Nacht fast nicht schlafen, weil mir jenes Gesicht immer im Kopfe war. Ich war damals 16 Jahre alt und 2 Jahre später im Alter von 18 Jahren verunglückte ich. War also noch nicht 20 Jahre alt, als ich schon vieles leiden durfte, wie es jene Gestalt sagte. Jenes Traumgesicht ist mir so eingeprägt im Kopfe, als wenn es erst gestern gewesen wäre. Wiederholte Male träumte es mir in meinen Schuljahren von der lieben Mutter Gottes. Meine Lieben, und das ist für mich so wichtig bei der Anna. Die Anna hat diesen Unfall gehabt, nämlich dieser berühmte 4. Februar 1901 in der Waschküche des Forsthauses zu Stammheim bei Ingolstadt. Da war sie, das von einer protestantischen Forstmeisterfamilie bewohnt wurde. Dort ereignete sich eben dieser Unfall, während Anna die aufgetragenen Hausarbeiten verrichtete. Da sich das Ofenrohr über dem Waschkessel von der Wand gelöst hatte, wollte Anna den Schaden beheben. Dabei glitt sie unglücklicherweise aus und rutschte mit beiden Beinen bis über die Knie in den Kessel mit kochender Lauge. Über den Unfallhergang gibt es unterschiedliche Versionen. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen, meine Lieben, sondern einfach nur das so stehen lassen. Denn ab da waren ihre Beine so zerstört, dass sie niemals mehr heil wurden bis zu ihrem Tod. Aber genau das war der äußere Pack an, in ein Leben hinein, in eine Dimension hinein, wo die Anna richtig gelernt hat, eben in diese Hingabe zu kommen. Aber es war eben nicht dieses, ja, wenn es nicht anders geht. Na, ich sage so in meiner Sprache, sich im Kreuz festbeißen. Verzeihen Sie den Ausdruck, aber es ist mir so ernst, weil ich erlebe es oft, dass man einen frommen Deckmantel über das Leiden legt und ich will es gar nicht tragen. Und da ist für mich die Ehrlichkeit so wichtig. Ich kann am Anfang eine Krankheit nicht einfach so lockerflockig annehmen. Wenn ich es aber schon über Jahre geübt habe, dass ich eben in dieser Hingabe wachse und reife, ja, dann kann ich das. Dann kann ich das, dann kann ich das sogar sehr gut. Und Sie kennen doch selber solche Situationen, solche Fälle und auch solche Menschen, die eben sagen, danke. Da bin ich neulich, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, wo ich dann mit meinen Schülerinnen dann auf Sendung war und wie dann jemand anrief und sagt, ja, ich konnte früher sehen und jetzt, ich bin dann blind geworden und ich kann danken, dass ich blind bin. Das war ja auch nicht am Anfang. Das war ja auch ein Prozess. Und diese Zeit steht jedem zu, meine Lieben. Und das ist so wichtig, das ist so wichtig. Wir sehen immer das Ende, wir sehen immer den Glorienschein. Aber wir sehen nicht auf diesen Weg, der eben dahin führt. Selbst bei Paulus nicht. Das ist, was mich so total umgeworfen hat, mich erstaunt hat, wie der Heilige Vater, also wie er dann als Kardinal Ratzinger zur Vorbereitung sagt, denn auch Paulus war vor allem ein großer Leidender. Paulus war ein großer Leidender. Wenn man sich allein den Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, unglaublich. Er sagt, er war nicht einfach der Aktivist, der durch die Welt fuhr, der Mann des Erfolges und der Tatkraft, der immer handelt und siegreich und erfolgreich ist. Leide mit mir für das Evangelium. In diesem Wort des Paulus ist das Leben von Anna angesiedelt. So der Heilige Vater. Mein Lieben, und das ist das, was die Anna dann eingeübt hat. Und zwar durch die Kraft der Eucharistie. Das ist so das Besondere für unsere Zeit. Die Eucharistie in unserer Zeit. Und so ist auch wirklich ihre Mission auf dem Leuchter, dass sie eben strahlt, dass sie wirklich strahlt. Ja, dass sie uns zuruft, hier, meine Kinder, ich bete nach wie vor für euch. Ich bin doch nur von meinem Leibe getrennt, aber von meiner Seele liebe ich euch doch. Und ich habe mein Leben hingegeben für euch. Ihre Mission des Leidens geht doch weiter. Sie sagt, haben wir stets das Herz am Kreuze und das Kreuz im Herzen, dann können wir stets mit Liebe und Freude alles ertragen, was uns die göttliche Vorsehung alles an Kreuz und Opfern schenkt. Oft danke ich dem lieben Gott, dass er mir den Verstand geschenkt und erhalten hat, dass ich ihm doch noch danken kann für alle Gnaden und Leiden und so weiter. Jeder Atemzug soll eine Anbetung des Dankes und der Liebe sein. Eben die Vereinigung der Liebe, meine Lieben. Und dann sagt sie ganz klar, für die heilige Kirche und seine Hirten zu beten und zu leiden, geht mir über alles. Jedes Mal bei der heiligen Kommunion bitte ich recht innig den lieben Heiland, er möchte schonen seine heilige Kirche und seine Hirten und möchte mir lieber das qualvollste Martyrium für sie senden und möchte mich als kleines Sühnopfer annehmen. Das ist eine Liebe. Das ist eine Liebe. Aber das würden Sie doch auch machen. Das würden wir doch auch machen. Ja, was lieben wir unseren Heiligen Vater? Und wenn wir was tun könnten, damit er weiter eben diese Sendung ausführt, da sind wir doch auch zu bereit. Und genau dieselbe Liebe hat die Anna auch. Dann sagt sie an einer Stelle in einem Brief, der ganze Leib ist stets fest beladen mit Schmerzen, von der Fußsohle bis zum Scheitel. Auch die Hände tun mir noch immer so weh. Mein Gott, ich danke dir für jede Leidensstunde. Mein Gott, ich liebe dich. Unter gänzlicher Hingabe, oh mein Gott, habe ich mich dir als Opfer übergeben. Lass mich leiden und dulden nach deinem Wohlgefallen. Lass mich leiden auf dem Kreuze, auf welches du mich gelegt hast, bis ich dir lieb und angenehm bin. Mit Liebe und Bereitwilligkeit nehme ich den Kelch der Bitterkeit entgegen und danke dir bis zum letzten Atemzuge. Dein heiliger Wille, oh mein Gott, genügt mir in allem und mein Wille soll ganz und gar erstorben sein. Diese Vereinigung in den heiligen Willen Gottes lässt mich in allem erkennen, dass das Leiden meine Erziehung für den Himmel ist. Ich dürste nicht mehr nach irdischen Tröstungen, sondern nach Bitterkeit und Schmerzen, die ich mit Geduld zu deiner Ehre tragen möchte. Und mit heiliger Liebe und Freude will ich mein Kreuzlein umfassen und küssen und nach Gottes heiligen Willen so lange leiden, bis ich reif werde zur ewigen Liebe, zum ewigen Leben. Oh mein Gott, ich preise dich mehr für alle Leiden, die du mir schenkst, als für die unendlichen vielen kleinen von dir erhaltenen Freuden. Die wahre göttliche Liebe erlangt man nicht, wenn man aus dem Kelche des Leidens nicht getrunken, die Entziehung des Lichtes nicht erfahren und die Verlassenheit von Seite Gottes nicht erduldet hat. In der Kreuzesschule gibt es alle Stunden Anlässe zur Selbstüberwindung und Abtötung seines eigenen Willens. Alles lobe und preise den Herrn, so möchte ich mit den drei Jünglingen im Feuerofen ausrufen, in den heiligen Willen und in der Lobpreisung Gottes soll jeder Augenblick meines Lebens und Leidens vergehen. Mein Gott, ich danke dir, mein Gott, ich liebe dich. Und dann schreibt sie einer Anna, darum sagt sie dann da Anna, sie heißt Anna Bortenhäuser. Nach meinem Tode darfst du dir schon denken, liebe Anna, dass mein Leben ein kleines Martyrium war und dass ich mich weder mündlich noch schriftlich auszudrücken vermag, wie viel ich leiden darf. Und mit jedem neuen Tag dürstet es mich nach neuen Leiden und nach Seelen zu ihrer Bekehrung und Rettung. Und weiter unten sagt sie, ich habe ja keine Viertelstunde im Tag, wo ich nichts zu leiden hätte. Mein Leidenszustand dauert jetzt schon über 21 Jahre an. Täglich darf ich die Nägelspitze des Kreuzes und die Stacheln der Dornenkrone meines Erlösers mehr oder weniger empfinden. Doch ich bin so glücklich und danke dem lieben Heiland für alles, was ich schon leiden durfte. Nach so langem schweren Leiden ist es der Wille des Herrn, dass ich durch seine Gnade noch lebe. Ich lebe im Kreuze und hoffe auch durch und mit dem Kreuze glücklich zu vollenden. In den heiligen Willen und in der Lobpreisung Gottes sollen alle Tage meines Lebens und Leidens vergehen. Und wie freue ich mich, wenn einmal die Zahl der Tage des Leidens voll sind, um ewig zu Jesus zu gehen. Ja, meine Lieben, dann war die Anna so richtig auch so praktisch veranlagt. Die hat so Begriffe geprägt, wie zum Beispiel, was wir eben auch gehört haben, ihr Krankenbett wird zur Leidenswerkstatt. Leidenswerkstatt. Oder nachher hören wir noch ein Rezept, ein geistliches Rezept. So richtig praktisch. Dann sagt sie, ich denke mir, mein Bett ist der Wille Gottes. Und was ich auf dieser Leidensstätte alles leiden darf, nehme ich gern mit Freuden an und so hoffe ich, dass der Wille Gottes und meine Armseligkeit eins sind. Mein Gott, ich danke dir. Mein Gott, ich liebe dich. Wenn ich immer eine so liebe Seele ins Kloster ziehen sehe, so wird wieder in mir die große Sehnsucht nach jenem heiligen, opfervollen Beruf wach, die mir auch den Plan dorthin schmiedete. Und wenn ich auch dem Leibe, dem Berufe nach nicht in einem Kloster wirken kann, so will ich es im geistlichen Leben desto besser erfüllen und betrachte auch mein Krankenbett als eine stille Zelle, auf dem ich die drei heiligen Ordensgelübde auch getreulich halten kann. Wollen wir vom leidenden Heiland das Leiden lernen und folgen wir ihm in heiliger Einfalt und Willigkeit auf den Spuren des Kreuzweges, denn niemals können wir unser eigenes Leiden verstehen, wenn wir nicht Jesu Leiden zu betrachten und zu verstehen gelernt haben. Denn Körper wie Seelenleiden gibt uns Anlass, dass wir so manches verstehen lernen und verkosten dürfen, wie schwer der göttliche Kreuzesdulder alle Leidensabstufungen erduldet hat und dies alles aus Liebe zu uns armen Sündern. Und dann sagt sie das, was ich eben mit dem Praktischen nenne, bringt sie eine Hilfe. Da sagt sie, weißt du denn nicht, dass das Edelweiß dort blüht, wo alle Blumen zu blühen aufhören, auf den Höhen der Alpen? Hiermit vergleiche ich auch alle frommen, gottliebenden Seelen, deren ein und alles nur darauf geht, auf dem Wege der Tugend immer aufwärts zu streben. Und gleich dem Edelweiß blühen sie unter Geistesdürre, Kälte und Trockenheit ganz wohlgemut weiter zum Lob und Preise ihres Schöpfers. Auf der Höhe des Berges der Vollkommenheit, wie wäre es wohl um uns bestellt, wenn wir uns stets fort des fühlbaren geistigen Trostes erfreuen könnten? Und wie viel mehr würde vielleicht da das Gnadenleben unserer Seele in Gefahr sein, anstatt vorwärts zu schreiten, stille zu stehen? Und gehört nicht auch der Wind und Regen zum Reifen und Zeitigen der Frucht? Ebenso können auch wir im geistlichen Leben nie zur rechten Reife gelangen, wenn wir nicht verspüren dürfen Geistesdürre, Kälte, Trockenheit, Verlassenheit. Im Tale der Demut und Selbstverleugnung wachsen und gedeihen die schönsten Blumen, die der himmlische Gärtner so sehr liebt. Lernen wir täglich immer mehr unsere Schwäche und Armseligkeit erkennen. Meine Lieben, spüren Sie das? Wie die Anna das dann durchmacht, das sind die Worte, die sie geschrieben hat, als sie durch war. Und dann hören, wenn wir dann etwas Positives hören von ihr und wir selber noch nicht aus dem schreienden Nein raus sind, können wir das gar nicht annehmen, was sie uns da sagt. Dann sagen wir direkt, ja, die hat ja eine besondere Gnade, aber ich, meine Lieben, die hast du auch. Die haben sie auch. Und sie bekommen die Zeit und sie haben die Zeit, genau da durchzugehen. Genau da durchzugehen. Und sie gibt uns auch das Rezept. Sie nennt das geistliches Rezept. Total schön. Total schön. Muss ich Ihnen geben. Und dann versuche ich das mit meinen Worten nochmal zusammenzufassen. Um dich einer Gesundheit des Geistes zu erfreuen, sagt sie. Jetzt kommt's. Nimm Wurzeln des Glaubens. Grüne Blätter der Hoffnung, Rosen der Liebe, Weihrauch der Reue, Myrren der Abtötung, Holz zum Kreuze. Binde dieses alles zusammen in das Bündelchen der Ergebung in den Willen Gottes. Lege es in das Gefäß der Andacht und begieße es mit dem Weine der heiligen Heiterkeit und mit dem Wasser der heiligen Mäßigkeit. Und stelle das Gefäß an das Feuer der göttlichen Liebe, damit alles koche. Darauf setze es an den kühlen Ort der Betrachtung und verschließe es mit dem Deckel des heiligen Schweigens. Ist das nicht toll? Verschließe es mit dem Deckel des heiligen Schweigens. Und wenn du dann früh morgens und spät abends eine Tasse von diesem kostbaren Getränke nimmst, so wirst du die Gesundheit des Geistes erlangen, was ich dir wünsche und von Gott erflehe. So gegeben in der Apotheke der liebevollen Seitenwunde unseres Herrn Jesu Christe, Jesu Christe, mein Jesus, Barmherzigkeit. Meine Lieben, und das ist wirklich ihr Rezept und das hat sie gelebt. Das hat sie einfach eingeübt, Tag für Tag. Und die vielen Stunden, die sie geweint hat, die vielen, vielen Stunden, wo sie gefleht hat, wo sie gebetet hat, die wir doch gar nicht kennen, die sie genau so durchlitten hat, wie sie eben auch jetzt leiden oder auch schon durch sind. Genau das. Und was da so wichtig ist, ist wirklich diese personale Beziehung mit ihm, mit der Liebe selbst. Es geht wirklich darum, genau diese Punkte, die sie hat, um Glaube, um Hoffnung und Liebe, um Reue, um diese Hingabe, ja, um dieses mich in ihm wissen, mich von ihm umfangen wissen, mich von ihm geliebt wissen. Wissen Sie das? Auch wenn Sie jetzt auf dem Krankenlager liegen, wissen Sie sich von ihm umgeben, von ihm umfangen, von ihm geliebt? Das ist so wichtig. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, dass ich dann eben wirklich in diesem Raum der Liebe bin. Und dann bin ich ihm in dieser Liebe und auch in diesem Leiden. Und was hilft mir dabei? Die Eucharistie am Allerhöchsten. Und das sagt sie uns nämlich. Dass man könnte auch sagen, das ist wie ein Apostel der Eucharistie. Meine größte Stärke, sagt sie, ist die heilige Kommunion. Meine Lieben, tun Sie das Tag für Tag, die heilige Kommunion, Tag für Tag. Und darum, das ist ja so schön beim Radio Horeb, wenn dann die heilige Messe immer live übertragen wird, dass Sie dann die geistige Kommunion machen und Sie haben wirklich, es ist wirklich so, identisch wie wenn Sie in der Kirche wären und Sie würden die Eucharistie eben in der Kommunion geschenkt bekommen. Das ist dieselbe Frucht, ist diese geistige Kommunion. Und es gibt so viele Stellen, die ich jetzt noch vortragen könnte. Ich tue es nicht, weil die Zeit ist zu knapp. Wie sie von der heiligen Kommunion spricht, jeden Tag. Und was war sie selig, als Pius X. es erlaubte, täglich die heilige Kommunion zu empfangen. Könnte wirklich, es kommt jetzt scheinbar zu kurz und doch ist es so wichtig. Und dann das Rosenspiel, nämlich das Rosenkranzgebet. Der lief doch immer durch ihre Hand. Das Rosenkranzgebet, die Mutter Gottes, wie sie sich ihr geweiht hat und besonders auch der Schmerzensmutter. In einem Gebet sagt sie, heilige Schmerzensmutter, führe uns hin auf den Kalvarienberg. Möge dein Schmerz, möge dein Abscheu vor der Sünde auf uns übergehen. Lerne uns das Kreuz erkennen, die Todesangst, die Liebe Jesu und unsere Undankbarkeit. Und verleihe uns stets brennenden Durst, an dem Heile der unsterblichen Seelen zu arbeiten. Für sie zu beten und zu leiden und dass wir stets in der Liebe des eucharistischen Herzens Jesu im heiligsten Sakrament unsere Tage verbringen können. Das nicht schön? Meine Lieben, dieser brennende Durst, das ist es. Das ist dieser brennende Durst, das ist diese Sehnsucht, das ist dieser missionarische Eifer, den sie hat. Und jetzt, meine Lieben, kommen wir zu einem Bereich, das hat mich so zum Staunen gebracht. Das ist wirklich, wo sie auf einen so großen Leuchter gestellt wird, der ihr auch gebührt. Nämlich, dass sie in einer Gemeinschaft war, eben mit den Heiligen des Himmels, wo du denkst, das gibt's doch nicht, das gibt's doch gar nicht. Sie sagt so ganz nebenbei, nämlich in einem Brief, sagt sie, Schwester Therese vom Kinde Jesu habe ich so lieb und verehre sie täglich. Ich habe sie aber erst voriges Jahr im August kennengelernt. Zuvor hatte ich ja noch niemals ihren Namen gehört und da träumte es mir am 13. August vor meinem Bette, stand eine Klosterfrau auf einem braunen Kleide, mit einem braunen Kleide und einen weißen Mantel angetan. Und sie tröstete mich im Leiden und besonders sagte sie, ist auch auf dem Krankenbette die Tugend des Starkmutes vonnöten. Sie war so freundlich und liebevoll, und von ihrem Angesicht ging ein solcher Glanz aus, dass das ganze Zimmer hell war. Ich sagte dann zu ihr im Traume: »Ach, ehrwürdige Schwester, bleiben Sie noch ein wenig bei mir.« Dann lächelte sie und sagte: »Die Zeit ist kurz, ich muss noch geschwind im Pfarrhaus hinüber.« Dann gab sie mir die Hand und ging, und ich sah es auch von meinem Fenster aus, dass sie in den Pfarrhof hineinging. Ich erwachte dann und dachte mir, eine solche Klosterfrau habe ich auch noch nicht gesehen, die ein solches Kleid anhat. Ich bereitete mich dann vor zur Heiligen Kommunion, und nach der Heiligen Kommunion, als auch die Heilige Messe schon aus war, kam ein kleines Mädel, das zur Zeit gerade im Pfarrhof auf Besuch da war, und brachte mir zwei Bildchen von Schwester Theresia vom Kinde Jesu. Als ich dieselben ansah, erschrak ich, und ich sagte: »Ja, das ist ja diese Klosterfrau, von der es mir heute Nacht träumte. Genau so sah ich sie, wie sie auf dem Bildchen ist. Schwester Theresia, ihr Kruzifix mit Rosen bedeckend. Seit dieser Zeit habe ich sie nun so lieb und werde sie auch nicht mehr vergessen, solange ich noch unter den Lebenden weile.« Mein Lieben, und das war nicht die einzige, sondern Gemma Galgani, Gabriel Possenti, Anna Maria Taigi. Sie hatte Begegnung mit diesen Seligen und Heiligen, die berühmte Gemma. Und der liebe Gabriel, also geht mir das Herz immer auf, wenn ich den höre, den 24-jährigen Burschen, den Passionistenbruder. Das waren auch die Gemma oder auch die Anna Maria Taigi. Und dann Therese. In dieser Gemeinschaft war die Anna. Und dann kommt etwas, das ist so unglaublich, dadurch ist sie wirklich auf diesem großen Leuchter der Weltmission. Nämlich der berühmte 4. Oktober 1910. Der 4. Oktober 1910, das glauben Sie nicht. Dann sagt sie: Am 4. Oktober 1910, am Feste des heiligen Franziskus, hielt ich nachts die heilige Stunde, wie ich sie täglich halte. Diese und alle anderen Gebetsstunden halte ich stets im Geiste vor dem heiligsten Sakrament. Dann steht da eine Passage unleserlich. Dann geht's weiter. Ich nun einige Zeit betete, darum gab mich auf einmal ein wunderbares Licht, welches meinen ganzen Geist und Körper durchdrang, und ich sah den lieben Heiland in diesem Licht mir. Und er sagte zu mir: Dich habe ich angenommen zur Sühne meines heiligsten Sakramentes, und bei der heiligen Kommunion morgens sollst du fortan jene Schmerzen von meiner Passion verspüren, womit ich dich, armseliges Nichts, erlöset habe. Leide, opfere und sühne in stiller Verborgenheit. Dann verschwand der liebe Heiland. Ich zitterte am ganzen Leib und weinte nun viel ob meiner vielen Sünden und bat den lieben Heiland, er möge mir armen Sünderin gnädig und barmherzig sein. Es war nun 1 Uhr nachts. Ich konnte nicht schlafen und bereitete mich auf die heilige Kommunion vor, die ich am selben Morgen empfangen durfte. Als mir nun morgens der hochwürdige Pfarrer die heilige Kommunion brachte und er vor derselben die Gebete betete, Domine non sum dignus. Da, beim dritten Gebete, sah ich von der heiligen Hostie 5 Feuerstrahlen ausgehen, die wie ein Blitz in meine Hände, Füße und ins Herz gingen, und ein unaussprechlicher Schmerz sogleich an den genannten Teilen anfing. Als ich nun die heilige Kommunion empfangen hatte, spürte ich im Inneren solche Feuersglut, dass ich glaubte, ich müsste verbrennen. Mein Gott sei mir, armen Sünderin, gnädig. Durfte dieses Leiden nun seit dem 4. Oktober 1910 ohne Unterbrechung mitleiden und habe stets die heftigsten Schmerzen an den Vorderfüßen, Händen, Herz und Kopf. O mein teurer Jesus, lass mich auch ferner verborgen leiden, solange es dein heiligster Wille ist. Nur um das eine bitte ich, aus dem innersten Herzensgrunde, lass und schenke mir stets die heilige Kommunion, dich allein. Geschrieben am 20. Oktober 1918. Meine Lieben, und das Besondere sind zwei Sachen. Einmal der 4. Oktober 1910. Wissen Sie, was am 20. September 1910 geschehen ist? Da hat Pater Pio die Wundmale bekommen. 14 Tage vorher, quasi. Unsichtbar. 8 Jahre später sichtbar. Und da hat eben die Anna die Wunden bekommen. 14 Tage später. Fast zeitgleich mit dem Pater Pio. Aber sie sichtbar. Und dann hat sie in eine gewisse Zeit diese Wunden gehabt, hat aber gebeten, dass der Herr diese sichtbare Wunden von ihr nehme. Und der Herr hat es ihr geschenkt, dass es dann eben nur noch unsichtbar war. Das Zweite ist die Art und Weise. Beim dritten Gebet, dieses Domine non sum dignus, dieses Herr, ich bin nicht würdig, ist von der Hostie gingen die 5 Feuerstrahlen aus, die wie ein Blitz in meine Hände, Füße und ins Herz gingen. Später hat sie auch noch die Dornenkrone bekommen. Meine Lieben, dann ist sie ja wirklich genau dieser Gleichförmigkeit Jesu gleichgekommen. Wie der Franziskus, wie ein Pater Pio, wie eine Gemma Galgani. Nein, diese wirklich in diese Dimension der Stigmatisierten. Spüren Sie? Dann ist es wirklich in eine Dimension hinein. Es ist ja nicht eben dieses Bedauern, sondern es ist ja in diesem vollständigen Raum der Liebe, der leidenden Liebe. Der leidenden Liebe. Und sie hat ja dazu gesagt, sie hat es eingeübt und sie ist diesen Weg gegangen. Also unglaublich. Hier könnte man eigentlich einen Punkt machen und sagen, wir müssen eine halbe Stunde darüber nachdenken. Aber ein paar Minuten habe ich noch. Ich muss Ihnen nämlich noch ein paar Gedanken geben. Und zwar, sie ist ja so praktisch, dann sagt sie, ich habe 3 Himmelsschlüssel, sagt sie. Der größte darunter ist aus rauem Eisen und von schwerem Gewicht. Das ist mein Leiden. Der zweite ist die Nadel. Der dritte ist der Federhalter. Mit all diesen Schlüsseln will ich täglich fest arbeiten, um das Himmelstor eröffnen zu können. Und jeder Schlüssel soll mit 3 Kreuzlein und Kränzlein verziert sein, mit Gebet, Abtötung und Selbstverleugnung. Gebet, Abtötung und Selbstverleugnung. Meine Lieben, das ist das, was die Anna eben dann die 25 Jahre gemacht hat. Sie hat eben dann die Menschen begleitet durch ihr Schreiben. Durch ihr Leiden, das ist ja klar. Und mit der kleinen Nadel, das ist in Stickereien. Sie hat wundervolle Stickereien gemacht. Aber sie hat eben Briefe geschrieben. Sie hat mit den Briefen eben die Menschen begleitet. So wie in Frankreich. Vielleicht haben Sie auch schon mal von der Marthe Robin gehört. Und die hatte ich so dasselbe Charisma. Auch mit den Wunden und auch mit diesem Gespräch. Wie viele Menschen sind zu ihr gekommen und sind so gestärkt wieder von ihr gegangen. Genauso war es bei der Anna eben auch. Und sie war hineingenommen in dieses Leiden, dieses große, dieses schwere, dieses raue Eisen, das Leiden. Und sie beschreibt einmal, wie sie dieses Leiden mitgemacht hat. So wie in einer Selbstverständlichkeit, dass man einfach nur dahin schmilzt. Nämlich sie sagt, am 25. April 1923, ich sah den lieben Heiland und er zeigte mir eine Dornenkrone und an den Spitzen ist überall ein Tropfen Blut dran gehängt. Dann war ich mit einem Male im Ölgarten. Da sah ich den lieben Heiland beten und Blut schwitzen. Die Jünger sind weiter hinten, so dort gelehnt und haben geschlafen. Ich sah auch, wie der liebe Heiland gefangen genommen wurde und wie das erste Mal die Henkersknechte zu Boden fielen und nach kurzer Weile banden sie ihm die Hände und schleppten ihn fort. Ich sah auch, wie sie ihn vor Pilatus und vor den Hohen Rat schleppten. Ich sah ihn so leidend im Kerker. Es war so finster und so kalt und er war so verlassen. Ich sah ihn wieder zu Pilatus zurückführen, und wie er dann wieder herauskam, sah ich ihn mit dem schweren Kreuz beladen. Zuerst ging es durch eine breite Straße, dann bogen sie in eine so enge Gasse ein und durch ein Tor. Vor dem Tor fiel er so schmerzlich zu Boden. Dann ging der Zug auf den Kalvarienberg. Ich sah, wie der liebe Heiland an das Kreuz genagelt wurde und wie er am Kreuz verschieden ist. Ich sah, wie die heilige Magdalena von rückwärts die Füße des Heilandes umklammerte. Die liebe Mutter Gottes und der heilige Johannes war auch da. Ich durfte auch am Ölberge und auch am Kalvarienberg die Schmerzen überall mitleiden. Es kam mir vor, unser Tod müsse nur ein geringer Teil von dem sein, was der liebe Heiland für uns gelitten hat. Als ich so schauen durfte, dies dauerte von 4 Uhr nachmittags bis nachts 12 Uhr am 25. April 1923. Meine Lieben, hier mache ich Schluss. Denn so war dann ihr Leben in dieser Einheit, in diesem geistlichen Leben. Und ich möchte zum Schluss Ihnen den Mut machen, dass wir wirklich uns bewusst machen, wir sind auf demselben Weg. Und dass Sie nicht meinen, die anderen hatten es besser. Oder die Welt ist ja so schlecht. Oder wenn jetzt das Jahr des Glaubens kommt und dass wir dann eben so traurig sind über die Situation, wie es ist in der Welt mit dem Glauben und so wenig Glauben. Das war doch immer so. Dass wir eben uns nicht von niemandem und von nichts runterreißen lassen, sondern dass wir darum wissen, dieses Leben leben. So wie die Anna, so im Verborgenen. Und was das für Früchte bringt, das werden wir erst später sehen. Aber dass wir das Bewusstsein haben, wir sind von Gott umfangen und wir sind die Stärkeren. Wir sind nicht einfach hilflos dem Bösen ausgeliefert. Wissen Sie noch, damit möchte ich dann auch schließen den Tag, dass eben diese Stunde, dieses, was der Heilige Vater sagt, an dem berühmten 22. Dezember 2005, was Papst Benedikt über Johannes Paul II. Sagt, nämlich die wichtige Lektion, die er vom Lehrstuhl des Leidens und des Schweigens aus geschenkt hat. Nämlich, ist das Böse denn unüberwindlich? Ist es wirklich die letzte Macht der Geschichte? Gibt es eine Grenze, an der die Macht des Bösen zunichte wird? Und dann sagt er, ja, sie gibt es, antwortet der Papst in seinem Buch, nämlich Erinnerung und Identität und in seiner Enzyklika über die Erlösung. Die Macht, die dem Bösen eine Grenze setzt, ist die göttliche Barmherzigkeit. Der Gewalt der Überheblichkeit des Bösen stellt sich in der Geschichte als das ganz andere Gottes, als Gottes eigene Macht, die göttliche Barmherzigkeit entgegen. Das Lamm ist stärker als der Drache, könnten wir mit dem Buch der Offenbarung sagen. Er sagt dann weiter und zitiert ihn dann, die Grenze, die der Gewalt des Bösen gesetzt ist, die Macht, die es endgültig besiegt, ist, so sagt er, das Leiden Gottes, das Leiden des Gottessohnes am Kreuz. Das Leiden des gekreuzigten Gottes ist nicht nur eine Form des Leidens neben den anderen. Christus hat, indem er für uns alle litt, dem Leiden einen neuen Sinn verliehen. Er hat es eine neue Dimension erhoben, in eine neue Ordnung eingeführt, in die Ordnung der Liebe. Die Passion Christi am Kreuz hat dem Leiden einen radikal neuen Sinn verliehen, es von innen her verwandelt. Es ist das Leiden, welches das Böse mit der Flamme der Liebe verbrennt und aufzehrt. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Mein Lieben, und noch ganz zum Schluss, ich muss noch einen Gedanken loswerden. In seinem zweiten Jesusbuch sagt er, Seite 256, müssen Sie sich zu Hause mal nachlesen, wie er da spricht, wo er sagt, Gott selbst trinkt den Kelch. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Gott selbst trinkt den Kelch. Und es gibt Menschen mit einer besonderen Berufung, so wie die Anna, die eben halt diese Leiden eben durch diese Wundmale mitgetragen hat. Sie wurde ganz freiwillig auch darüber, und sie hat im Herzen Ja gesagt, gefragt, da wird niemand so gezwungen, sondern vom Herzen sagt sie dann Ja. Und da gibt es diese Charismen. Und wir, die wir nicht dieses Charisma haben, wir bergen uns mit unserem Schmerz, wir bergen uns mit unserem Leid in diesen Leib Christi. Und damit, glauben Sie mir, meine Lieben, geben wir dem Leiden einen ganz neuen Sinn. Damit überwinden wir das Böse in der Welt. Das Lamm ist stärker als der Drache. Und das sehen wir bei der heiligen Anna. Gott segne Sie, meine Lieben, auf die Fürsprache der lieben Mutter Gottes, auf die Fürsprache der neuen heiligen Anna, aller heiligen Engel und Heiligen, der Kraft des kostbaren Blutes, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Maria mit dem Kinde lieb,
uns allen deinen Segen gib.
Amen. Amen.
Vielen Dank, Herr Pfarrer May, dass Sie uns Anna Schäfer heute näher gebracht haben. Danke auch Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Sie können diese Sendung natürlich wie immer auch noch einmal hören. Wir haben sie mit aufgezeichnet hier bei Radio Horeb. Sie können eine CD bestellen. Montags bis freitags sind die Kollegen unter folgender Nummer erreichbar: 08323 96 75 120. Ich wiederhole nochmal die Nummer vom CD-Dienst ab morgen: 08323 96 75 120. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und können unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Wenn Sie mehr über Anna Schäfer erfahren möchten, es sind natürlich auch Bücher jetzt veröffentlicht worden in den letzten Wochen anlässlich der Heiligsprechung. Auch aus dem Bistum Regensburg sind einige Bücher im Schnell- und Steiner Verlag erschienen über Anna Schäfer, auch viel mit den Originaltexten. Dort können Sie nachlesen, was Anna Schäfer geschrieben hat. Einiges davon haben wir heute aufgegriffen. Pfarrer May, Ihnen alles Gute und danke.
Danke auch.
Dann einen schönen Tag noch. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.